Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Viele Patientinnen mit wiederkehrenden Bauch- und Darmbeschwerden haben unzählige Arztbesuche, Magen- und Darmspiegelungen hinter sich, jedoch ohne Befund und Diagnose. Die Beschwerden bleiben und das gestaltet den Alltag für die betroffenen Personen sehr mühsam. Denn auch wenn keine CED, sprich Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa diagnostiziert wird, können die Symptome wie Blähungen, Durchfälle oder Bauchkrämpfe zum täglichen Begleiter werden. Genau für diese Frauen und Männer hat die Medizinerin Dr. Elisabeth Schartner das Buch »So klappt's mit der Verdauung« geschrieben. Dieser Patientinnenratgeber klärt über Entstehung, Diagnose und Therapiemöglichkeiten unklarer, wiederkehrender Verdauungsbeschwerden auf. Die Vielfalt an Behandlungsmöglichkeiten, von Ernährung über Medikamente bis hin zur Bauchhypnose, werden vorgestellt. Außerdem gibt die Magen-Darm-Spezialistin Anregungen zu kurzen, praktischen Übungen für den Alltag. Es freut uns daher besonders, dass wir in der heutigen Podcast-Episode mit Dr. Elisabeth Schartner genau über dieses Thema sprechen können. Sie wird uns zahlreiche Fragen rund um das Thema Verdauung beantworten. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Frau Dr. Schartner, gleich zum Einstieg eine ganz wesentliche Frage. Wie sieht denn nun eine gesunde bzw. normale Verdauung im Optimalfall aus?
Ja, hallo erstmal. Eine gesunde Verdauung, würde ich mal sagen, der Großteil der Verdauung passiert üblicherweise unbewusst, unwillkürlich. Das heißt, wir bekommen sie nicht mit. Erst dann, wenn der Enddarm zum Beispiel einen gewissen Füllungszustand erreicht hat, kommt es ins Bewusstsein, dass die Verdauung eigentlich da ist und relevant ist und man das stille Örtchen aufsuchen sollte. Aber sonst passiert das meiste ganz nebenher. Wenn man aber viel von der Verdauung mitbekommt, dann wird es irgendwie unangenehm. Wenn man einen Blähbauch bekommt, Schmerzen hat, immer wieder einen sehr starken Stuhldrang, plötzlichen Stuhldrang, der das Leben einschränkt, dann wird es problematisch und die Leute bekommen einen gewissen Leidensdruck.
Gehen wir gleich ins Detail. Wie sieht denn der optimale Stuhl aus und wann sollte man den Arzt oder die Ärztin doch aufsuchen?
Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gibt in Europa, Österreich, etwas weniger verbreitet diese Bristol-Stuhl-Skala.
Ja, sagt uns was.
Genau, sehr hübsch. Also da kann man ja auf einer Tabelle von der Stuhlskala 1 bis Stuhlskala 7 ablesen, wie Stuhl ausschauen kann, von so kleinen Hasenbämmerl Nummer 1, die auf eine Verstopfung hinweisen, bis zur Nummer 7, die flüssig ist. Das Gute daran ist, dass man damit recht gut feststellen kann, wie lang der Stuhl eigentlich im Dickdarm ist. Weil im Dickdarm ja das Wasser entzogen wird. Das heißt, je länger Stuhl im Dickdarm ist, umso härter ist er. Jetzt ist die Stuhlskala 1 bis 2 weist auf Verstopfung hin, 5 bis 7 ist Durchfall und 3 und 4 ist normal.
Das heißt, 3 und 4, die goldene Mitte, die ist goldene dann so quasi Mitte, der goldene normal. Stuhl.
Genau. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder, der Verstopfung hat oder ab und zu Verstopfung hat, sofort zum Arzt muss und jeder, der ab und zu weichen Stuhl hat, zum Arzt muss oder zur Ärztin muss. Alarmzeichen, wo man immer einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollte, sind natürlich, wenn dazu kommt, eine Gewichtsabnahme, Fieber, nächtliche Beschwerden, Blut im Stuhl, aber auch, wenn sich sehr plötzlich der Stuhlgang ändert.
Auch die Häufigkeit ist da ein Thema vielleicht, wie oft man aufs Klo geht, weil das genau. ist auch immer so ein Thema.
Ja, vor allem, wenn dann ein gewisser Leidensdruck natürlich hinzukommt. Ja?
Mhm. Wie oft darf man quasi aufs Klo gehen?
Also das ist eher auch das, was bei uns üblicherweise verwendet wird. Wir sagen ja, es ist normal von 3x pro Woche bis 3x täglich. Weniger wäre die Verstopfung, mehr wäre der Durchfall. Ich bin nicht so ganz glücklich, weil es tatsächlich Leute gibt, die eigentlich, wenn man sich diese Bristol-Stuhlskala anschaut, eigentlich zur Verstopfung zählen würden, die aber trotzdem 3-4 Mal gehen, aber das Gefühl haben, dass das ist unvollständig, weil wenn da 3-4 Mal ganz wenig rauskommt, ist es ja trotzdem kein Durchfall. Also insofern verwende ich eher die Stuhlskala, weil es ein bisschen genauer ist in meinen Augen.
Also zusammenfassend, wenn sich an der Häufigkeit oder an den Beschwerden beim aufs Klo gehen was ändert oder besonders Langbeschwerden bestehen oder sowas wie Blut oder Schleim bei Mengungen dabei sind, bitte wirklich dann den Arzt oder die Ärztin aufsuchen.
Und natürlich, wenn man einen Leidensdruck hat, Lebensqualität eingeschränkt ist.
Sie behandeln in Ihrer Praxis etliche Menschen mit Verdauungsbeschwerden. Was sind denn die Klassiker, beziehungsweise womit haben wir Österreicherinnen besonders häufig zu kämpfen?
Klassiker, was ich ganz oft sehe, ist das, was wir dem Darm zuordnen, Durchfall, Verstopfung. Bauchschmerzen, Blähungen und vor allem auch so ein Blähbauch. Das ist irgendwie so ein Phänomen, das vor allem viele Frauen haben, wo sie so sagen, der Bauch geht auf, ich schaue aus wie schwanger, das wird bis zum Abend hin mehr und so weiter. In der Früh ist es dann meistens gut. Wenn man das ganz exakt durchschaut, ist das eher gar nicht so ein Verdauungsproblem. Auf das ist spannenderweise, hat das oft mit einer schlechten Atmung zu tun, mit einer Verkrampfung des Zwerchfells. Und die Therapie ist dann oft einfach zu erlernen, eine entspannte Zwerchfellatmung zu praktizieren.
Da sind wir schon bei der Vielseitigkeit von diesen ganzen Diagnosen und Therapieformen.
Nein, aber das macht einen sehr großen Leidensdruck, weil die Leute kein Engelsgewand anziehen können, eben immer wieder gefragt werden tatsächlich, ob sie schwanger sind, weil die Mitmenschen ja manchmal auch nicht so mitdenken, was sie reden vielleicht. Und was ich noch häufig sehe, Sodbrennen, so ein Klassiker, es ist ja tatsächlich etwas sehr Häufiges. Genauso aber auch Magenbeschwerden. Also das heißt, diese mittigen Oberbauchschmerzen, Krämpfe, Übelkeit, Appetitlosigkeit.
Wenn wir nun von akuten oder länger andauernden Verdauungsbeschwerden im Alltag sprechen, so wie man sie gerade genannt hat, und mit den möglichen einhergehenden Erkrankungsbildern oder Diagnosen, angefangen bei Fructose, Laktose oder Histaminintoleranz oder Glutensensitivität bis hin zu Reizdarm, Zöliakie oder dann eben doch Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, mikroskopische Colitis. Oft ähneln sich die Symptome ja sehr. Wie kann man jetzt eine klare Diagnose stellen, was jetzt die Ursache für diese Beschwerden ist?
Die Patientinnen und Patienten, die ich sehe, haben schlussendlich oft eigentlich keine klare Diagnose, sondern es ist eine Ausschlussdiagnose, zum Beispiel im Reizdarm, Reizmagen. Aber um dorthin zu gelangen, ist es meines Erachtens sehr wichtig, dass man sich mal Zeit nimmt, eine ausführliche Anamnese macht, sich mal ganz genau anhört, wie die Beschwerden überhaupt sind. Das gehört natürlich auch so eine Familienanamnese dazu, ob eben Erkrankungen wie Dickdarmkrebs, Magenkrebs, aber eben auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen vorliegen. Alter der Patientin, des Patienten ist entscheidend und so weiter, um weiter vorzugehen, was ich für Untersuchungen mache. Immer notwendig, ganz sicher, ein Labor, Stuhluntersuchung und Sonographie, also ein Ultraschall vom Bauch.
Stichwort Darm-Hirnachse und Verdauungsbeschwerden. Diesem Thema widmen Sie sich in Ihrem Buch ausführlich. Wovon sprechen wir hier genau, beziehungsweise wie kann man diesen Kommunikationsweg zwischen Darm und Hirn eigentlich positiv beeinflussen?
Das ist jetzt kompliziert und lang, versuchen das kurz zu fassen. Also wir haben extrem viele Verbindungen. Der Darm hat ja ein eigenes Nervensystem, mit dem unter anderem diese Peristaltik, diese Darmbewegung gesteuert wird und so weiter. Es sind auch irrsinnig viele Nervenzellen in der Schleimhaut, die eben Dehnung etc. registrieren. Es gibt Sensoren, wie sauer es ist, also die den pH-Wert feststellen. Man vermutet sogar, dass es Geschmackssensoren im Magen-Darm-Trakt gibt. Das heißt, es ist eine Kommunikation in beide Richtungen, vom Gehirn hinunter, aber der Großteil sogar von unten nach oben, so 80% etwa, deren Rückmeldungen da immer stattfinden. Das Gehirn im Großen und Ganzen immer Bescheid weiß, was da unten passiert. nicht nur das Nervensystem gibt ganz viele Rückmeldungen, das sind auch das Immunsystem, das ganz relevant ist in der Schleimhaut drinnen. Auch da werden diese Zytokine, also so Eiweißstoffe, die das Immunsystem beeinflussen, freigesetzt bei Entzündungen und so weiter. Darmbakterien können Botenstoffe abgeben, Hormone werden ausgeschüttet. Das Spannende ist, dass die auch untereinander wechselwirken, also dass diese Zytokine teilweise auch beim Nervensystem andocken können etc. Also hochkomplex, was da die ganze Zeit abgeht. Und dann gewisse Informationen eben an das Gehirn gegeben werden. Ja, auch wenn irgendwo eine Entzündung ist, wird es registriert. Es wird generell, wenn im Körper eine Entzündung festgestellt wird und man zum Beispiel wirklich krank ist, auch dieses Krankheitsgefühl wird dann vermittelt im Gehirn, dass man eben so lustlos ist und sich schont und so weiter, um dem Körper Zeit zur Regeneration zu geben. Also ist ganz wichtig, dass wir das haben. Und bei diesen funktionellen Erkrankungen, also eigentlich, wo Leute Beschwerden haben, aber wir finden in diesen herkömmlichen Untersuchungen eigentlich keine Ursache, ist es ganz oft so, dass in dieser Darm-Hirn-Achse die Kommunikation nicht mehr ganz optimal abrennt, dass es zum Beispiel zu so einem Ungleichgewicht kommt in dem unwillkürlichen Nervensystem. Das ist
wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
Genau, es gibt diesen Sympathikus, der ein bisschen, ganz provokant gesagt, ist der, der uns auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Also wenn wir eine Gefahr wittern oder vielleicht auch einfach nur der Chef in der Tür steht, was auch immer, Blutdruck, Puls in die Höhe geht, Atmung ein bisschen flacher wird und Muskelspannung mehr wird und wir flüchten könnten sozusagen. Und der Gegenspieler, der uns da wieder ins Gleichgewicht bringen soll, Parasympathikus, der schaut, dass wir zur Ruhe kommen, Blutdruck sinkt, Puls sinkt, wir können uns erholen, regenerieren, aber auch die Verdauung funktioniert großteils unter diesem Parasympathikus-Einfluss. Und wenn es da zu einem Ungleichgewicht kommt, dann können auch Verdauungsbeschwerden auftreten. Und die können wir dann relativ gut beeinflussen, zum Beispiel durch Entspannungsübungen.
Das heißt, Ungleichgewicht kann man sich das so vorstellen, dass wenn man viel Stress hat oder viel Stress ausgesetzt ist, dass es dann einfach zu so einer Fehlkommunikation kommen kann.
Genau, also wenn das wirklich eine chronische Belastung ist, die über eine längere Zeit zu viel ist oder vor allem, was wichtig ist, was wir für einen Eindruck haben, ob das in unserem Bereich ist, dass wir damit umgehen können und eine gewisse Kontrolle über die Situation haben. Das entscheidet meistens darüber, ob das noch als ein machbarer Stress, als ein sozusagen ein guter Stress uns ein bisschen aktiviert oder als zu viel.
Ob es dann einfach schadet.
Ja.
Sie haben in Ihrem Buch auch einige wertvolle Tipps abseits der medikamentösen Therapie beschrieben, welche man ganz gut in den Alltag einbauen kann. Was wären denn Ihre Top-Empfehlungen, wenn man jetzt langfristig Verdauungsbeschwerden hat? Was kann man da tun?
Was kann man alles tun? Ich würde mir schon einen Arzt oder eine Ärztin suchen, wo ein gewisses Vertrauen da ist, wo ich in Ruhe die Dinge besprechen kann, die mich belasten, die mir Sorgen machen, Angst machen und die Dinge abklären kann, einfach um eine gewisse Sicherheit zu haben, dass da jetzt nichts Gefährliches dahinter steckt, um die Sicherheit zu haben, die ich brauche, um mich meiner Heilung widmen zu können, sozusagen. Ernährungsmäßig kann man oft viel tun. Auch hier kann man sich entweder auf eigene Faust, gibt es gewisse Regeln, die für die meisten Patienten gelten, die funktionelle Beschwerden haben, oder man sucht sich vielleicht aus der Diätologie jemanden, dem man vertraut. Sinnvoll ist es meistens, große Sättigung und großes Hungergefühl zu vermeiden, eher so vor sich hin zu essen über den Tag, als vielleicht nur zweimal am Tag eine große Portion. Was oft, wenn man sich mit der Verdauung beschäftigt, ein bisschen vernachlässigt wird, ist auch nicht nur, was ich esse, sondern wie ich esse. Das heißt, ob ich mir Zeit nehme beim Essen, ob das eine schöne Situation vielleicht mit der Familie ist, wo man sich auch ein bisschen austauscht. Ja. Aber auch, dass ich mir Zeit nehme zum Kauen eigentlich. Das wird sehr unterschätzt, denke ich, weil man oft so nebenbei isst.
Und Verdauung beginnt ja bekanntlich schon im Mund.
Genau. Also man sollte ja 20, 30 Mal kauen eigentlich, bevor man einen Bissen schluckt. Macht kaum wer, könnte man sich antrainieren, aber auch da isst man gleich langsamer, achtsamer, achtet mehr auf Sättigungsgefühl und natürlich sich Zeit zu nehmen, generell nicht nur eben aufs Essen, sondern auch zu hören und dann zum Beispiel Reize wahrzunehmen, wenn ich aufs Klo gehen muss, das zu tun. Ja, es ist in manchen Berufen tatsächlich schwierig, natürlich wenn ich in eine U-Bahn lenke oder als einzige Person auf 20 Kindergartenkinder aufpassen soll, weil die andere gerade mit Wickeln beschäftigt ist, dann kann ich manchen Impulsen nicht immer nachgeben.
Das heißt, wenn man zum Beispiel Blähungen zurückhält oder den Stuhldrang zurückhält oder auf später verschiebt, kann das durchaus zu noch mehr Beschwerden führen.
Genau. Also so versuchen, das Leben irgendwie vielleicht so zu beeinflussen in eine Richtung, dass solche Dinge einbaubar werden, solange das irgendwie geht. Was ganz gut helfen kann, sind einfache Entspannungsübungen, zum Beispiel Atemübungen. Einfachste Übung ist eine Bauchatmung, sich anzulernen. Das heißt, ich setze mich vielleicht vor den Spiegel, setze mich aufrecht hin, sehe mich, habe eine Hand auf der Brust, eine Hand auf dem Bauch, kann auch noch fühlen und schaue wirklich, dass ich gezielt in den Bauch hineinatme, möglichst der Brustkorb, dass der sich relativ wenig bewegt. Beim Einatmen kommt der Bauch raus, beim Ausatmen zieht er sich wieder zurück. Und dann zum Beispiel mitzähl 1, 2, 3, 4 und beim Ausatmen aus 2, 3, 4, 5, 6. Also immer dieses längere Ausatmen aktiviert diesen Parasympathikus, beruhigt. Zum Beispiel 5 Minuten am Tag praktiziert, hat das gute Effekte.
Auch wahrscheinlich hilfreich in so kurzen, stressigen Situationen.
Genau, also, das ist ein bisschen wie Konditionierung auch. Also der Körper lernt dann schon, mit wenigen Atemzügen runterzukommen. Wenn man vielleicht einen Vortrag halten muss oder ein Podcast-Interview geben.
Genau. Ja, das heißt, zusammenfassend mit Ernährung und vor allem Entspannung können wir Patientinnen und Patienten mit langfristigen Verdauungsschwerden doch sehr viel dazu beitragen.
Ja. Bewegung vielleicht auch ganz gut.
Ja. Ja.
Sanfte Bewegung, die gut tut, hilft uns auch, wenn man ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringt, Stresshormone abzubauen auf eine ganz natürliche Art und Weise.
Der gute Stress. Ja. Der positive oder der negative, das können wir schon ganz gut beeinflussen. Das Buch, So klappt's mit der Verdauung, findet ihr den Link in unseren Shownotes. Da gibt's noch ganz viele Informationen rund um das Thema Verdauung und auch wirklich diese zahlreichen Tipps sehr gut und auch sehr gut verständlich zusammengefasst. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Dr. Schattner, für dieses aufschlussreiche Gespräch zum Thema Verdauung. Dass die Verdauung ein faszinierender Prozess unseres Körpers ist, ist hiermit einmal mehr bewiesen. Kann natürlich für uns Betroffene von Verdauungsbeschwerden unfassbar lästig und auch schmerzhaft sein, wenn es plötzlich nicht mehr so läuft. Wie gesagt, eindeutige Empfehlung von uns für den Ratgeber So klappt's mit der Verdauung. Den Link, wie versprochen, findet ihr in den Shownotes. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Fakten aus dem heutigen Gespräch für euch mitnehmen und freuen uns schon auf die nächste Episode hier im Darm-Talk. Danke fürs Zuhören.